Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim. Ihr hört, hier ist schwer was los. Das Kakadu-Studio hat sich heute in eine kleine Expeditionszentrale verwandelt. Von hier koordinieren wir unsere Kakadu-Kinderreporter. Die sind heute auf Schatzsuche und graben außerdem nach Spuren aus der Vergangenheit. Natürlich ist unsere Zentrale hier mit modernster Technik ausgestattet.
Das sind die tollsten und teuersten Gerätschaften, entwickelt von genialen Wissenschaftlern. Den besten ihres Faches. Technik, die die Welt noch nicht gesehen hat.
Ja, sehr gut, Kakadu. Könntest du uns da vielleicht gerade mal eine dieser super Erfindungen vorführen?
Ja, dann schau und sei begeistert. Hier habe ich zum Beispiel meinen Power-Superstrahler.
Ich will jetzt ja keine Spaßbremse sein, aber das ist einfach eine Taschenlampe.
Aber eine besonders helle.
Okay, ich gebe es zu, die können wir bei unseren Expeditionen heute gebrauchen. Trotzdem bin ich froh, dass sich unsere Reporter nicht nur auf deine Ausrüstung verlassen haben. Unsere Goldsucher zum Beispiel, die haben noch andere Sachen dabei.
Ja, das ist eine blaue Pfanne und hier am Rand hat sie halt kleine Einkerbungen, damit man, wenn man die erste Stufe des Waschen macht, damit hier die kleinen Goldflitter hängen bleiben.
Warum man überhaupt Gold wäscht und wo man es hier in Deutschland finden kann, das hört ihr später. Außerdem bekommen wir heute raus, wo Holzkohle eigentlich herkommt.
Ich glaube, Holzkohle wird irgendwie aus trockenem Holz und dann so ganz heiß gemacht und dann gehen da irgendwie die Gase raus.
Oha, da kennt sich schon jemand aus. Wie genau das funktioniert mit der Herstellung von Holzkohle, das lassen wir uns heute erklären. Gleich startet aber erst einmal unsere Expedition in die Urzeit. Ach Mensch, der kleine Sid, der wäre gerne verliebt und wahrscheinlich kennt er das Faultier aus den Ice Age Filmen und natürlich auch Manny das Mammut und Diego den Säbelzahntiger. Faultiere, die gibt es immer noch, aber auch Mammuts und Säbelzahntiger haben tatsächlich mal gelebt. Das wissen wir durch Fossilien, Überreste von Tieren und Pflanzen aus längst vergangenen Zeiten. Auch Dinosaurierüberreste gehören dazu teilweise. In Hessen, da gibt es eine Stelle, wo man bis heute besonders viele und gut erhaltene Fossilien findet. Und natürlich waren wir darauf gespannt, vor allen Dingen auch, weil Besucher da tatsächlich auch suchen helfen dürfen. Wir haben deshalb unsere Kakadu-Reporterin Antje Sieb hingeschickt. Sie war für uns in der Grube Messel in der Nähe von Darmstadt.
Rund um die Grube steht ein Zaun und alleine darf man nicht rein. Aber unsere Führerin Yvonne Röper hat den Schlüssel für eins der Tore.
Hier sehen wir unser heutiges Erforschungsgebiet, die Grube Messel. Ein ziemlich großes Loch in der Landschaft. Die Grube hat einen Durchmesser von etwa 1 Kilometer. Das heißt, sie passen gut und gerne 100 Fußballfelder rauf.
Der Weg in die Grube führt durch den Wald. Vor rund 50 Millionen Jahren sah die Landschaft allerdings ganz anders aus. Da wuchs nämlich mitten in Deutschland tropischer Regenwald und es war dauernd warm und feucht.
Kennt denn jemand Tiere, die heute in einem Regenwald leben?
Affen.
Affen, sehr gut. Noch was?
Schlangen.
Schlangen.
Nasenbär. Ameisenbär.
Genau, der andere war es. Ein Ameisenbär haben wir ja auch gefunden.
Am häufigsten haben die Wissenschaftler in der Grube allerdings Fossilien von Fischen entdeckt.
Und Fische leben wo?
Im Wasser.
Im Wasser, genau. Und die Fossilien liegen alle hier in der Grube, also in diesem ja fast kreisrunden Loch. Das heißt, die Grube Messel war ein See im Regenwald.
Damals gab es wohl einen Vulkanausbruch und der Krater lief dann voll mit Grundwasser. Grundwasser gibt es natürlich immer noch. Und wenn man einen Brunnen mitten in der Grube aufdreht, spritzt es hoch.
Oh, das stinkt wohl.
Wie schmeckt denn das?
Nach Salz so ein bisschen. Salzwasser.
Eklig.
Also, das Wasser bildete einen See. Tote Tiere konnten aber am Grund des ungewöhnlichen Sees nicht verrotten, denn sie wurden dort komplett von Algenschlamm bedeckt. Der Schlamm hat nach und nach den ganzen See aufgefüllt und sich im Laufe der Zeit in eine Art Gestein verwandelt, den sogenannten Ölschiefer. Und die toten Tiere wurden zu Fossilien. Bei manchen kann man sogar noch Farben erkennen.
Und ich habe hier einen Käfer, der noch so bläulich schimmert. Genau, da ist auch noch ein bisschen grün dabei.
Oh ja.
Ja? Gesehen?
Andere Funde sind ein bisschen, naja, sonderbar.
Oh Gott,
Das ist Kot.
Das sind versteinerte Häufchen.
Forscher finden hier im Ölschiefer jedes Jahr 2.000 bis 3.000 Fossilien. Aber kleine Fossilien übersehen sie auch mal. Wir dürfen in den Resten suchen, ob wir noch etwas finden. Ölschiefer ist nicht sehr stabil. Man kann die Schichten oft mit bloßen Händen auseinanderfummeln.
So, einmal für dich. Vorsicht, genau, es zerfällt. Für dich.
Das fühlt sich irgendwie an wie Pappe ein bisschen.
Das ist eindeutig eine Fischschuppe.
Okay.
Brauchst du noch den restlichen Fisch dazu?
Wo ist die Schuppe?
Da, dieser braune Fleck.
Ach so, oh. Ja, super. Was ist da weiß?
Ja, ein kleines Häufchen.
Ist das ein Häufchen?
Ja, das ist auch eins.
Was man allerdings sicher nicht findet, sind Überreste von Dinosauriern.
Denn der Ölschiefer ist vor 48 Millionen Jahren entstanden. Die Dinosaurier sind aber schon vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Also hier gibt es keine Dinosaurier.
Dafür haben die Forscher schon 4 Meter lange Krokodile gefunden und das Urpferdchen, einen kleineren Vorfahren unserer heutigen Pferde. Sherif und Joanna hat der Ausflug jedenfalls gefallen.
Ich fand's auf jeden Fall schön, dass ich als erstes ein Fossil gefunden habe. Ich habe eine Fischschuppe gefunden. Cool.
Die Fossilien?
Ja.
Hast du auch eins gefunden?
Nö. Doch, nö, ein Kackhaufen. Es war halt knifflig.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ein Kackhaufen aus vergangenen Zeiten, auch nicht schlecht. Auf Fossiliensuche in der Grube Messel in Hessen. Unsere Kakadu-Kinderreporter haben zusammen mit Antje Sieb Überbleibsel aus Urzeiten gefunden, als in Deutschland noch ein tropischer Regenwald wuchs. So lang ist das her und so alt sind die. Und wo wir gerade schon auf der Suche sind, machen wir gleich weiter. Wir suchen nach Gold, gleich hier beim Kakadu. Die 7 Zwerge in einem ganz alten Film von Disney. Deshalb hat der Song auch so ein bisschen geknarzt, weil die Aufnahmen schon so alt sind. Wir Märchenexperten, wir wissen ja, die 7 Zwerge, die haben tief in den 7 Bergen gearbeitet und Schätze ans Tageslicht befördert, mit Hacken und Schaufeln, Silber und Gold zum Beispiel. Wir machen uns jetzt auch auf die Suche nach dem wertvollen Metall. Das kann man auch hier in Deutschland finden, dafür müssen wir uns aber nicht tief in einen Berg vorarbeiten. Kakadu-Reporterin Susanne Rochholz, die nimmt uns mit zum Fluss Eder in Nordhessen. Auch dort kann man Gold finden.
Ich habe neulich an der Eder so einen großen Splitter gefunden. Der war ungefähr 3 mm groß. Goldeneye, I found his weakness.
Goldeneye, you do what I please. Also wir haben hier schon die größte Goldlagerstätte Deutschlands am Eisenberg und eben auch mit der Eder. In der Ederaue, also in dem Sand der Eder, liegen bis zu 35 Tonnen Gold. Der wirtschaftliche Abbau lohnt sich bei Kieslagerstätten in der Regel so ab 0,5 Gramm pro Tonne und wir liegen leider darunter.
Veit Enno Hoffmann ist Geologe, das heißt, er kennt sich gut mit dem Aufbau unserer Erde aus und will wissen, welche Kräfte die Erdoberfläche gestalteten. Außerdem sucht er seit vielen Jahren selbst nach Gold und er hat eine Goldwaschstation am Fluss Eder in Nordhessen aufgebaut. Dort hat auch Rio seinen 3 mm großen Flitter gefunden. Das ist für Eder-Verhältnisse schon ziemlich groß. Der 9-jährige Rio ist an diesem Nachmittag mit seinen 2 Freunden Mika und Marcel in der Goldwaschstation von Veit Enno Hoffmann zu Besuch. Sie liegt im Dorf Edertal-Mehlen direkt neben einem alten Kieswerk, nicht weit vom Ufer der Eder entfernt. Als erstes schaufeln die Goldsucher aus einem großen Haufen Steine ein paar Kiesel in ein grobes Sieb. Dann heißt es zunächst rütteln. Wer genau hinschaut, kann die kleinen Goldflitter schon jetzt erkennen, denn Gold ist schwerer als andere Materialien und setzt sich beim Rütteln, Schütteln und Waschen von den Steinen ab. Nächster Arbeitsschritt ist das Waschen am hölzernen Brunnen der Station, der sogenannten Rinne. Mika nimmt sich dafür eine Goldwaschpfanne.
Ja, das ist eine blaue Pfanne und hier am Rand hat sie halt kleine Einkerbungen, damit man, wenn man die erste Stufe des Waschen macht, damit hier die kleinen Goldflitter hängen bleiben.
Auf dem blauen Untergrund fällt das Gold farblich am besten auf. Erst bewegen die Kinder die Pfanne immer nur von links nach rechts und zurück. Dann schütteln sie den Inhalt langsam Richtung Pfannenrand. Zum abschließenden Feinwaschen ist eine zittrige Hand von Vorteil. Mika hält außerdem eine Pipette, also ein Saugröhrchen aus weichem Kunststoff.
Wenn man dann fertig ist mit dem Kreisen, dann muss man die nehmen, zusammendrücken und dann kann man mit der Pipette da das Gold dann halt raussaugen.
Die Goldflitter kommen zusammen mit etwas Wasser in ein kleines Glasröhrchen. Das ist ein tolles Erlebnis für Kinder, findet Veit Enno Hoffmann.
Wir verbinden hier natürlich Wissen mit Spaß. Also es ist nicht nur ein trockenes Museum, wo man eine Golddukate oder ein Goldnugget im Museum sieht, sondern man kann selber aktiv Hand anlegen, kann selber graben, schaufeln und dann nach harter Arbeit sein Gold dann im Röhrchen sichern und erleben, wie die Goldsuche funktioniert und wie man das früher gemacht hat oder auch teilweise ja heute noch.
Der Geologe, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, geht mit seinen Besuchern auch noch direkt ans Ufer der Eder, um dort Gold zu waschen. Der Goldsucher zeigt den drei Jungen eine Stelle, wo sich das wertvolle Metall vermutlich im Flusswasser sammelt. Rio, Marcel und Mika schnappen sich wieder die blauen Pfannen und fangen an, das Gestein zu waschen. Die Aussicht auf Gold ist verlockend und früh übt sich, was ein waschechter Goldsucher werden will.
Auf Goldsuche am Fluss Eder in Nordhessen. Kakadu-Reporterin Susanne Rochholz hat uns mitgenommen. Glück hatten wir gerade schon bei der Goldsuche. Heute buddeln wir uns ja sozusagen so ein bisschen durch die Erde hier beim Kakadu im Deutschlandradio Kultur. Jetzt stoßen wir auf Holzkohle. Die kennen wir ja alle vom Grillen. Und diese schwarzen Energieknubbel wurden früher tatsächlich unter der Erde hergestellt. Mittlerweile funktioniert das ein bisschen anders. Kakadu-Reporter Klaus Lokschen erklärt uns jetzt, wie genau. Und er hat sich umgehört. Was ist denn bitteschön eigentlich so besonders an Holzkohle?
Auf dem Grill schmeckt es halt anders als aus der Pfanne. Es schmeckt ein bisschen echter als in der Pfanne. In der Pfanne ist es immer so fettig.
Irgendwie das schmeckt so ein bisschen angeräucherter, sage ich mal. Irgendwie finde ich das leckerer.
Ja, Grillen im Sommer, das macht Spaß und es schmeckt. Für die Raucharomen sorgt die Holzkohle. Die glüht unterm Gitterrost höllisch heiß, doch ohne direkte Flamme. Aber was ist eigentlich Holzkohle?
Ich glaube, Holzkohle wird irgendwie aus trockenem Holz und dann so ganz heiß gemacht und dann gehen da irgendwie die Gase raus.
Schon seit der Eisenzeit, vor rund 3000 Jahren, wird das schwarze, energiereiche Leichtgewicht hergestellt. Ursprünglich, um Erz für die Werkzeugherstellung zu schmelzen. Bis dann viel später Steinkohle und Erdöl entdeckt wurden. Aber auch heute noch wird Holzkohle immer dort genutzt, wo es auf hohe Hitze ohne Flammenbildung ankommt. Beim Schmieden etwa und eben beim Grillen.
Köhler nennt man diejenigen, die Holzkohle herstellen. Traditionell geschieht das Verkohlen in Erdmeilern. Das sind Öfen, die aus nichts anderem bestehen als aus eng in Halbkugelform aufgeschichtetem Holz, das dann luftdicht abgedeckt wird mit Gras, Moos und Lehm. Die Holzscheite werden darunter zum Schwedeln gebracht. So heißt es Verkokeln bei schwacher Luftzufuhr, etwa so wie beim Räuchern im Räucherofen oder im Weihrauchschwenker in der katholischen Kirche. Der Köhlerberuf ist fast ausgestorben. Ich besuche eine der letzten Köhlereien in Deutschland, die sich in Eisenhammer in Sachsen-Anhalt mitten im Wald befindet. Schon von Weitem erschnuppere ich den Geruch von Holzbrand. Bei den riesigen Stapeln von Buchenstämmen bin ich am Ziel. Von einem Erdmeiler aber keine Spur. Köhlereichefin Norma Austinat schmunzelt.
Stimmt, die Erdmeiler, die bauen wir nicht mehr. Das ist einfach viel zu aufwendig.
Denn für solche Meiler muss das Holz in tagelanger Arbeit ganz exakt geschichtet werden. Bei Köhlerin Norma wird ein moderneres Verfahren genutzt. Hier gibt es 4 garagengroße Brennkammern, die aus feuerfestem Stein gemauert sind. An einem der Öfen ist Mitarbeiter Marcel aktiv. Er schleppt gerade das mit Kettensäge auf Metermaß geschnittene und dann in Scheite gespaltene Buchenholz in den Ofen. Eine schweißtreibende Arbeit. Die Köhlerin kommentiert.
Das sind dann 5 Schichten, die werden hingestapelt in den Ofen rein. Und wenn der Ofen voll ist, dann wird er angezündet vorne an der Tür. Und wenn das Feuer richtig im Gange ist, wird der Ofen schön luftdicht abgeschlossen. Und dann hat man Regulierungslöcher, über die man dann quasi genau einstellen kann, wie viel Sauerstoff darf rein, dass es nicht einfach wegbrennt oder halt nicht gut verkohlt.
Bei gut 500 Grad schwelen die Scheite fast eine Woche lang. Immer fein reguliert durch Öffnen und Schließen der Löcher, damit die Glut alle Stellen im Ofen erreicht. Durchschlafen können Köhler nicht, denn auch nachts muss mehrfach reguliert werden. Deshalb wohnen sie auch immer bei ihren Öfen. Und da man nicht in den Ofen reinschauen kann, um festzustellen, ob aus dem Holz schon Kohle geworden ist, verlassen sich Köhler auf andere Zeichen.
Dann geht es darum, wie sieht der Rauch aus? Ist der Verschwelungsprozess im Gang, dann ist das eher gelblicher Rauch. Und ganz am Ende, wenn der Ofen fertig ist, dann kommt ganz durchsichtig, leicht bläulicher Dunst nur noch aus dem Ofen. Und das ist dann das Zeichen, jetzt haben wir es geschafft.
Aber noch darf man die Ofentüren nicht öffnen.
Mindestens eine Woche muss es stehen zum Auskühlen und dann kommen wir an die Kohle ran.
Erklärt Marcel. Dann ist das eingefüllte Holz auf ein Drittel seines Ursprungsgewichts geschrumpft. Was jetzt noch da ist, ist fast reiner Kohlenstoff. Und schaut man genau hin, kann man noch die Jahresringe vom Holz erkennen. Nur eben verkohlt.
Richtig gut ist die Kohle, wenn sie blau schimmert. Das ist dann ein Zeichen, jawohl, die Temperatur ist hier perfekt gewesen. Und da sind die ganzen Vorgänge super gut abgelaufen.
Da wird Aschenbuddel aufwärts gemacht, da wird sie aussortiert. Und dann kommt sie in die Säcke.
Schnell diese noch abwiegen, vernähen und fertig. Der Nachschub fürs nächste Grillen ist gesichert.
Müssen wir nur noch auf das nächste Grillwetter warten? Das könnte allerdings noch einen Moment dauern. Wobei, die letzten Tage waren ja in einigen Ecken von Deutschland noch so schön, dass bei euch ja vielleicht sogar noch mal die Grillkohle zum Einsatz gekommen ist. Und selbst wenn es die nächsten Tage durchregnet, auch kein Problem, denn morgen am Kakadu Medientag sorgen wir dafür, dass euch drinnen nicht langweilig wird. Wir haben neuen Lesestoff für euch, die besten neuen Spiele, frisch von der Spielemesse in Essen und ins Kino geht es auch. Wir stellen euch den Film Burg Schreckenstein vor. Der spielt in einem Internat, auf das ein neuer Schüler kommt und der hat jetzt nicht gleich so richtig viele Fans in der Schule.
Aber er ist kein Schreckenstein.
Warum nicht?
Es ist ein Luschi, ein Weichei.
Woher willst du das wissen?
Ach, das weiß ich, das sieht man noch.
Wie sich der Neue schlägt und ob Burg Schreckenstein ein guter Film ist, das erfahren wir morgen. Jetzt geht's hier im Deutschlandradio Kultur gleich mit der Musiksendung Tonart und Vivien Perkovic weiter. Ich bin Tim und morgen wieder drin.
Hallo?
Manchmal spiele ich mit Tiger, Mutter, Vater, Kind. Eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt. Guck mal, mein kleiner Tiger.
Ja.
Jetzt gibt es Schokolade.
Auf allen, Bobby. Danke.
Dann wollen wir sie mal aufteilen. So, das hier ist für Tigerlein und das ist für den Papa.
Ja, du kriegst ja viel mehr als ich.
Na klar doch, ich bin ja auch der Vater.
Aber Kinder kriegen immer mehr Süßigkeiten als Erwachsene.
Nee, du, ich bin älter, also kriege ich mehr.
Je älter man ist, desto mehr Süßes bekommt man?
Ist doch logisch.
Aha. Übrigens habe ich dir gesagt, dass ich nicht nur das Kind spiele, sondern auch den Opa. Also ich bin viel älter als du.
Na und? Ja. Na und? Dafür spiele ich den Uropa. Was? Und den Ururopa.